Israel sie zur Hilfe gerufen. Gleich greifen sie an. Hals über Kopf hatten die Syrer ihr Lager in der Abenddämmerung die Flucht ergriffen. Sie haben ihre gesamte Ausrüstung zurückgelassen. Pferde, Waffen, Streitwagen, alles haben sie zurückgelassen und rannten um ihr Leben. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in die Zelte und aßen sich satt und stillten ihren Durst. Dann trugen sie alles Silber, Gold und Kleidung zusammen und versteckten es. Doch dann kam die Einsicht. Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung später melden, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Die vier rannten zurück, klopften laut an der Tür und riefen nach der Wache und erzählten ihnen, was sie im syrischen Lager gesehen haben. Leute, der Feind ist in die Flucht geschlagen worden. Niemand ist mehr im Lager. Sie haben wirklich alles zurückgelassen. Die gute Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Auch dem König wurde sie gemeldet. Obwohl es mitten in der Nacht war, ließ es seine Berater zu sich kommen. Der König war misstrauisch und witterte eine Falle. Ich kann euch sagen, was die Syrer vorhaben. Sie haben gemerkt, dass wir am Verhungern sind. Deswegen haben sie sich aus dem Lager zurückgezogen und bereiten einen Hinterhalt vor. Sobald wir die Stadt verlassen, enden wir als Gefangene, bestenfalls. Ein Berater schlug vor, 5 der letzten Pferde anzusperren und ins Lager auszukundschaften. Denn zu verlieren haben wir ohnehin nichts mehr. Wir können nicht mehr lange durchhalten. Es ist unsere letzte Chance. Der König war einverstanden. So verließen die Kundschafter die Stadt und folgten der Spur der Syrer. Es war nicht wirklich schwer, die nachzuverfolgen, denn überall auf dem Boden lagen Waffen von denen. Beim Fluss Jordan treten sie um und statteten dem König Bericht, dass die vier Aussätzigen tatsächlich die Wahrheit sagten. Da strömten die Einwohner aus der Stadt und plünderten das Lager. Und was der Herr angekündigt hatte, traf ein. Für ein Silberstück bekam man 5 Kilo Weizenmehl oder sogar 10 Kilo Gerste. Übrigens, der Offizier, der tags zuvor Elisa wegen der Prophezeiung verspottet hatte, sollte vor dem Stadttor für Ruhe sorgen, wurde aber von der Menschenmenge zu Fall gebracht und totgetrampelt. Und auch da traf ein, was der Herr sagte. Mit eigenen Augen wirst du sehen, aber du wirst nichts zu essen bekommen.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Ist jemand da? Guten Morgen, liebe Geschwister. Stehen Sie bitte auf. Schenken Sie bitte eine dicke Umarmung der Nebenmann, die neben Ihnen ist. Bitte schenken Sie eine dicke Umarmung, ja?
Das tut gut, oder? Ja, genug. Ja, bitteschön, nehmen Sie bitte Platz. Ich bin zurzeit Strohwitwe geworden. Vielen Dank für alles. In der ganzen Bibel finden wir ein sehr mächtiges Prinzip. Das Prinzip der vollständigen Übergabe. Die Geschichte, die wir gerade gelesen oder gehört haben, ist ein Beispiel für dieses Prinzip der totalen Hingabe. Die vier Aussätzigen lebten es. Auch die junge Jesus, sie sagten zu dem Herrn, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen? Und Jesus antwortete, ich versichere euch, ihr werdet 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Matthäus 19. Erinnern Sie sich an die Geschichte, die 5 Brote und 2 Fische? Wurden von jemandem gebracht. Derjenige gab, was hatte. Jesus multiplizierte es mit ihnen, ernährte mehr als 10.000 Menschen. Das ist die Auswirkung des Prinzips der vollständigen Übergabe. Der Gott der Bibel ist der größte Vertreter dieses Prinzips. Gott, der Vater, gab seinen einzigen Sohn, um die Sünder zu retten. Er machte sich selbst zu nichts, als er Mensch wurde. Das sagt Philipper 2, 7. Das ist das Prinzip der vollständigen Übergabe. Geschwister, lassen Sie uns dieses Prinzip in vielen unseren Leben bereichen leben, okay? Mit diesem Prinzip können wir Wunder bewirken. Viele biblische Geschichten wie diese haben drei sehr wichtige Aspekte. Sie haben ein Prinzip, einen Auftrag und ein Versprechen. Prinzip, Auftrag und Versprechen. Was ist das Prinzip in dieser Geschichte? Das Prinzip der totalen Hingabe. Vers 4. Sie gingen hin und gaben ihr Leben denjenigen, die sich als Feind betrachteten. Das ist das Prinzip. Und was ist der Auftrag? Vers 9. Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Und was ist das Versprechen? Vers 1. Hört, was der Herr dazu sagt. Morgen um dieser Zeit könnt ihr weißen Mehl und Gerste so billig wie nie kaufen. Gott hält immer, was er sagt. Umso mehr, wenn er es verspricht, oder? Die biblischen Stellen enthalten auch eine tiefe Botschaft für die Menschheit. Für dich, für mich. Gott benutzt sein Wort, um mit uns persönlich zu sprechen. Lassen Sie uns eine kurze Zusammenfassung des Textes machen, den wir gerade gehört haben. Dies wird uns helfen, ja, die Geschichte ein wenig mehr zu verstehen. Okay? Und auch diese anderen Elemente zu sehen. Einverstanden? Ben-Hadad, der König von Syrien, belagerte die Stadt Samaria. Niemand konnte die Stadt betreten oder verlassen. Die Belagerung dauerte so lange, dass es zu Nahrungsmittelengpässen kam. Und die Preise stiegen. Dann gab es eine große Hungersnot bis zu dem Punkt, dass zwei Mütter eines ihrer Kinder aßen. Wie schrecklich. Zu überleben. Das sagt Kapitel 6, Vers 29. Als der König davon hörte, beschuldigte er Gott und befahl Elisa zu enthaupten. Jeden Tag verhungern viel zu viele Menschen auf unserer Erde. Doch ist das Gottes Fehler? Ich denke nicht. Im Gegenteil, in dieser Geschichte sehen wir, wie Gott dieses Hungersnot beendet hat und für immer beendet hat. Morgen zu dieser Zeit können Mehl und Gerste zu einem sehr günstigen Preis gekauft werden, sagt Vers 1. Als der Anführer des Königs dies hörte, verspottete er das Wort Gottes. Und Elisa sagte zu ihm, Vers 2, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Marco Calavera, sagen wir in Spanisch. Marco Calavera. Es bedeutet, dass er mit dem Stempel des Todes gestempelt wurde. Er wird sterben. Und Gott hält immer, was er sagt. Es gibt etwas, das Gott nicht vergibt. Was kann das sein? Den Unglauben der Menschen. Gott kann uns alles vergeben, außer dem Unglauben. Was noch? Außerhalb der Stadt wussten vier Hungrigen und sterbenden Aussätzigen nicht, was sie tun sollten. Vers 4. So lasst uns nun hingehen und zu dem Heer der Aramäer überlaufen. In der Nacht, als es noch dunkel war und sie nicht klar sehen konnten, gingen sie los. Sie waren entschlossen, sich dem Feind zu ergeben. Was für eine Entscheidung ist das, ja, oder? Zur gleichen Zeit, als sie diese Entscheidung getroffen hatten, geschah etwas Unglaubliches. Sie kamen in syrische Lager an und fanden niemanden. Was ist passiert? Vers 6 sagt oder gibt uns die Antwort. Die syrische Armee war geflohen. Sie glaubten, dass die Samariter mit anderen Nationen einen Pakt geschlossen hatten und kamen, um sie zu befreien. So wurde Samaria befreit. Dann betraten die Aussätzigen eines der Zelte, tranken, aßen, nahmen Kleider und Schätze mit und gingen, um die Schätze zu verstecken. Sie wollten alles behalten. Und dann gingen sie in das nächste Zelt und taten dasselbe. Sie warteten und warteten. Und es passierte überhaupt nichts. Dann erkannten sie, dass die syrische Armee geflohen war und sie bereits frei waren. Ihre Hände waren voll Gold, Silber, Essen, Kleider. Sie hatten alles. Dann sagte sie zueinander, Vers 9, das ist nicht recht, was wir da tun. Heute ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist. Und sie taten das. Sie gingen und verkündeten es laut. Einige glaubten ihnen, aber anderen nicht. Zum Beispiel, die Wachen am Eingang der Stadt hörten und gingen zum König, um ihm davon zu erzählen. Geschwister, die gute Nachricht der Erlösung läuft und erreicht die höchsten Stellen der Gesellschaft. Er aber, der König, glaubte nicht. Der König glaubte nicht. Darauf meinte einer der Offiziere, wir sollten ein paar von den Pferden, die uns noch geblieben sind, zur Erkundung ausschicken. So haben sie es getan. Sie gingen und bestätigten, dass alles wahr sei. Dann öffnete sie die Tore der Stadt und alle aus der ganzen Stadt gingen in Aufruhr hinaus, um alles zu plündern, was ihr Feind, die syrische Armee, hatte. Und es wurde das Wort Gottes erfüllt, das von Elisa prophezeit wurde. Es war möglich, Mehl und Gerste zu einem echt sehr günstigen Preis wie nie zuvor zu kaufen. Der Offizier des Königs, des Elisas Worte verspottet hatte, als er ihn verhaften sollte, befand sich am Stadttor und sah mit eigenen Augen, was Elisa vorausgesagt hatte. Die aufgeregte Volksmenge trampelte ihn dort jedoch zu Tode. So wurde erfüllt, was Elisa vorausgesagt hatte. So die Stadt Samaria wurde befreit und die Hungersnot beendet. Was für eine fantastische Geschichte ist das, oder? Was für ein Gott. Das ist unser Gott. Das zeigt uns auch die Liebe Gottes. Geschwister, diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte der Befreiung von Samaria. Nein, Gott möchte die ganze Menschheit befreien. Die vier Aussätzigen sind Teil der Menschheit. Sie repräsentieren sie. Dies ist eine prophetische Botschaft der Freiheit für alle Menschen. Für die kranke Menschheit, die hungrig sterben und zum Tode verurteilt ist. Jesus starb am Kreuz für diese Menschheit. Wir haben diese Menschheit angehört und wurden an dem Tag von ihr befreit, als wir dem Herrn unser Leben gaben. Jetzt gehören wir nicht mehr zu dieser Menschheit. Unsere Stadtbürgerschaft liegt wo? Im Himmel, sagt Philipper 3,20. Solange die Menschen nicht dieselbe Entscheidung treffen, so wie die Aussätzigen, können sie nicht frei sein. Sie werden nicht die Liebe Gottes erfahren, wenn sie das nicht tun. Diese Geschichte beschreibt genau den schrecklichen Zustand, in dem wir, die Menschheit, sich befinden und leben. In der Bibel steht Lepra und Sünde. Und Sünde, Lepra und Sünde erzeugen Tod. Diejenigen, die an Lepra litten, wurden isoliert, aus der Stadt vertrieben, lebten verlassen, traurig, alleine, so wie viele Leute in Deutschland und in überall. Ist das nicht so? Sie konnten nicht bei ihren Verwandten sein, wie traurig. Konnten nicht einmal in den Tempel gehen und für ihre Sünde Opfer zu bringen. Dies ist eine genaue Beschreibung der Auswirkungen, die die Sünde erzeugt. Lepra und Sünde sind sehr ansteckend, ja, oder? Und tödlich. Trotzdem konnten die vier Aussätzigen immer noch richtig denken, reflektieren und gute Entscheidungen treffen. Die Aussätzigen beurteilten die Situation, in der sie sich befanden, und fanden eine Alternative. Eine Lebensalternative. Ergebt euch denen, die ihr zum Feind habt. Sowohl Lepra als auch die Sünde lassen die Empfindungen abstumpfen. Zum Beispiel, du kannst dich selbst verletzen und du fühlst den Schaden überhaupt nicht. Es ist dir völlig egal. Du kümmerst dich nicht darum. Die Leute sagen dir, dass es sehr schlecht ist, was du tust. Und du machst trotzdem immer weiter, immer weiter. Was tust du, was dir schadet? Was macht dir nicht aus, wenn du es tust? Was könnte es sein? Können Sie bitte ein Beispiel darum denken, nennen vielleicht? Was zum Beispiel? Gott möchte mit dir diesen Bereich deines Lebens verbessern. Das kann, das soll so nicht weitergehen. Amen. Dein Problem sind nicht diese schlechten Praktiken, sondern die Sünde, die noch in dir sind. Das ist es, was behandeln muss. Geschwister, verpassen Sie nicht bitte die Predigt Jesu im Garten von Gethsemane am Karfreitag. Da werde ich darüber sprechen, da werden wir uns beschäftigen. Okay, Geschwister? Und am 3.3. werde ich auch über Depressionen die biblische Heilung sprechen. Bitte laden Leute ein. Amen. Was repräsentiert die syrische Armee? Die feindliche Armee. Die Bibel sagt in Römer 5,10, als wir, also Gott und wir, als wir noch Feinde waren. Und in Kolosser sagt auch euch, die ihr als Fremde und feindlich wart. Viele von uns wollten nichts von Gott wissen. Was repräsentiert die syrische Armee? Eines Tages, bewegt von den Umständen des Lebens, hatten wir keine andere Wahl, als hinzugehen und uns dem hinzugeben, den wir als Feind Gott hatten. Die Bibel sagt in Vers 5, als es noch dunkel war, als sie die Aussätziger und wir noch in Dunkelheit waren, als wir mit der Dunkelheit kooperierten und Teil davon waren, als wir um sie viele Dinge nicht klar sehen und verstehen konnten, haben wir die allerwichtigste Entscheidung getroffen. Wir ergaben uns Gott, den wir als Feind hatten. Wir gaben ihm unser Leben, genauso wie die vier aussätzigen Männer. Gott sei Dank, preist dem Herrn dafür. Die Geschichte sagt uns, dass die syrische Armee geflohen ist. Was ist passiert? Warum floh die syrische Armee? Die Verse 6 und 7 geben uns die Antwort. Denn der Herr hatte die Syrer eingeräuscht, hören lassen, als ob ein riesiges Heer im Anmarsch wäre. Interessant finde ich, Zacharia 4,6 sagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Der Herr Zebaoth bedeutet der Herr der Armeen. Dies geschah zur gleichen Zeit, als die Aussätzigen die Entscheidung getroffen hatten, sich der feindlichen Armee zu ergeben. Genau das ist auch bei uns passiert, als wir uns Gott hingegeben haben. In dieser Stunde wurden wir frei. Satan floh vor uns. Die Bibel sagt in Jakobus 4,7, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Jakobus 4,7. Jedes Mal, wenn sich eine Person der Herren ergibt, geschieht dies. Jedes Mal. Von da an änderte sich alles. Zum Beispiel, die Entscheidung dieser kleinen Gruppen von Menschen war es, wie die Befreiung einer ganzen Stadt bewirkte. Diese totale Hingabe von ihnen war es, was dieses Wunder der Befreiung für unsere und für andere Menschen entfesselte. Apostelgeschichte 16 sagt, glaube an den Herrn Jesus. Dann werden du und alle in deinem Haus leben gerettet. Unsere Hingabe an den Herrn spielt eine sehr wichtige Rolle für die Freiheit und Errettung anderer Menschen. Übertrifft unsere Familien und sogar unsere Nation. Das sagt die Bibel. Geschwister, hier müssen wir über etwas nachdenken. Die Aussätzigen aßen, tranken, stopften ihre Hände mit Dingen, Kleidung, Gold, Silber und so weiter. Sie nahmen all das und versteckten es. Sie wollten es behalten und es mit niemandem teilen. Geschwister, geschieht das vielleicht nicht auch bei uns? Wir können alles behalten, was der Herr uns gibt. Zwei Dinge nicht müssen behalten. Was könnte es sein? Nummer eins, was müssen wir nicht behalten? Gebt den Kaiser, was der Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Was könnte sein? Also, die Zehnten und Opfergaben. Das gehört Gott und nicht uns. Nummer zwei. Vers 9 sagt, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sich für uns. Die gute Nachricht, die hier erwähnt wird, ist die gute Nachricht der Erlösung von Jesus Christus. Das müssen wir mit anderen teilen. Wir müssen das nicht behalten. Wenn wir diese gute Nachricht nicht bekennen, wenn wir sie nicht verkündigen, werden wir schuldig sein. Das sagt Hesekiel 3, 18. Und vergiss bitte nicht, Hesekiel spricht von unserer heutigen Zeit. Hesekiel 3, 8. So wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Geschwister, ich weiß, dass es nicht leicht ist, zu unseren Nachbarn zu gehen und ihnen das Evangelium zu verkünden. Trotzdem müssen wir es tun. Geschwister, betet zu Hause für eure Nachbarn. Das können wir machen, oder nicht? Doch, das können wir machen. Geschwister, ich bin bereit, zu euch zu gehen und euch dabei zu helfen. Wenn du das möchtest, machen wir das zusammen, ja? Zusammen können wir das schaffen. Wenn wir 3 Monate lang für die Nachbarn gebetet haben, was denkt ihr, was passieren könnte? Gott erhört die Gebete. Und nachdem wir für sie gebetet haben, werden wir dieses Gebetstreffen in eine christliche Zelle verwandeln, indem wir die gute Nachricht der Erlösung teilen können. Bitte öffnet eure Häuser, um für eure Familien, Freunde, Nachbarn zu beten. Okay, Geschwister, einverstanden? Wer macht mit? Es ist ein großer Segen, wenn wir unsere Häuser dafür öffnen. Das ist ein großer Segen, wenn wir das Evangelium, die gute Nachricht der Erlösung, verkünden. So genau, wie die 4 aufsätzigen Männer getan haben. Amen.